Haben wir uns auch schon mal überlegt, was macht Jesus jetzt im Himmel? Was geht dort vor sich? In Johannes 14 sagt Jesus: Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Jesus ist im Himmel und bereitet alles für uns vor. Christus hat die Erde in 6 Tagen geschaffen und wirkt jetzt im Himmel seit über 1000 Jahren. Das wird wunderbar sein. Im Kolosser lesen wir: Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Und Christus ist schon vor der Erde gewesen. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. In der Offenbarung Kapitel 4 und 5 lesen wir, dass Jesus von Engeln und den 24 Ältesten angebetet wird. Das neue Jerusalem hat goldige Strassen und verschiedene Edelsteine schmücken die Grundsteine der Stadtmauern. Das wird fantastisch sein. Jesus ist perfekt und persönlich. Er ist so erstaunlich, so mächtig, so wunderbar, so ehrfurchtgebietend. Er ist mächtig. Und Jesus ist besser. Besser als alles und jeder. Für den Schreiber vom Hebräerbrief ist es klar, und wenn man die ersten Kapitel durchliest im Hebräerbrief, dann sehen wir, Jesus ist höher als die Engel. Er ist höher als der Mose, er ist höher als der Josua, er ist höher als die Hohepriester. Er ist besser als der alte Bund. Jesus ist ohne Vergleich. Und Jesus ist besser als unser Bankkonto, besser als unsere Karrieren oder unsere besten Ferien, besser als unser Hobby. Jesus lässt uns nie fallen, er verlässt uns nie. Und wir können auf ihn zählen. Er ist besser. Er ist auch der Ausdruck von Gottes Wort, das heisst, Gott redet durch seinen Sohn. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Gott ist ein Gott, der redet. Durch sein Wort, durch Träume, Impuls. Der John Dindel, von ihm habe ich Gedanken zu dieser Predigt, der hat sich einmal Zeit genommen und alle Stellen in der Bibel farblich markiert, was heisst, dass Gott zu uns redet. Und jedes Mal, wenn er jetzt die Bibel durchblättert, dann findet er so viele markierte Stellen, wo ihn immer wieder daran erinnert, dass wir einem Gott dienen, der zu uns redet und der uns ermutigen möchte. Welche Vorfahren sind da eigentlich gemeint? Zum Beispiel der Isaac und der Jakob. Gott hat zu ihnen persönlich geredet. Er hat auch zu jedem von uns persönlich. Er ist ein persönlicher Gott. Er hat auch zu den Propheten geredet, zum Beispiel zum Jeremia, zum Jesaja, Hesekiel, Daniel, die mit Hilfe von Gottes Geist Teile von der Bibel geschrieben haben. Und dann sagt der Autor vom Hebräerbrief: Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. Man könnte es auch so sagen: Jesus ist die Summe von all dem, was Gott zu sagen hat. Jesus ist nicht erschaffen worden, er ist der Schöpfer. Er ist der, der alles zusammenhält. Er, der am ersten Mensch Leben eingehaucht hat, Er ist zu uns auf die Erde gekommen. 100% Gott und 100% Mensch. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, schauen wir auf Jesus. Wenn wir wissen wollen, was Gott denkt oder ob sich Gott kümmert, schauen wir auf Jesus. Was Jesus für uns da hat, ist überwältigend. Er ist der perfekte Retter. Und durch Jesus haben wir Frieden mit Gott und sind versöhnt mit Gott. Im Hebräerbrief im Kapitel 7 lernen wir, dass Jesus für uns eintritt und einsteht. Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Die Antworten werden uns ermutigen. Der erste Gedanke ist, Jesus ist Hohepriester. Ein Priester ist ein Vertreter der Menschen vor Gott, ein Vermittler. Jesus ist unser Vermittler. Er ist der, der es uns ermöglicht, Gott zu kennen, Gott zu lieben, mit Gott unterwegs zu sein. Im Alten Testament finden wir Bilder, wie Jesus ist. Im 2. Mose, im Kapitel 12, lesen wir, dass die Israeliten Türpfosten mit Blut bestreichen mussten, damit der Engel an ihren Häusern vorbeigeht und sie verschont. Das ist ein Bild von Jesus. Weil er gestorben ist, sind wir verschont. Wenn Gott das Blut von Jesus sieht, verschont er uns, wie der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbeigegangen ist. Jesus ist aber noch mehr. Er ist König und Priester. Jesus ist König von allen Königen und Herr von allen Herren, aber Gott hat festgelegt, dass er auch ein Priester sein soll. Jesus ist nicht nur der König, der Gottes Volk führt, sondern auch ein Priester, der für Gottes Volk Fürsprache einlegt. Das Königreich von Jesus beruht auf Gerechtigkeit und Frieden. Und sein Priestertum ist ewig. Es ist nicht vererbbar. Im Alten Testament war es so, wenn jemand ein Hohepriester war, dann war auch sein Sohn Hohepriester. Wenn jemand ein Levit war, also jemand aus dem Stamm Levi, dann hat er im Tempel geschafft. Und niemand aus einem anderen Stamm konnte sagen, ich will auch Priester sein. Das Priesteramt von Jesus ist aber von einem anderen, höheren Rang. Und dass es ewig ist, das ist schon im Alten Testament vorhergesagt. Der Psalm 102 im Alten Testament ist ein messianischer Psalm, ein Psalm über den Messias. Gott, der Herr, hat meinem Herrn geschworen, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, das ist prophezeit und er erklärt es uns. Denn Christus ist nicht aufgrund menschlicher Verordnungen und Gesetze Hohepriester geworden, sondern weil in ihm unzerstörbares, ewiges Leben ist. So heißt es ja von Christus, in alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war. Er sagt, was Jesus qualifiziert, ein Priester zu sein. Er ist nicht nur perfekt, er hat auch unzerstörbares Leben. Er ist zwar gestorben, aber der Tod hat ihn nicht zurückheben. In Johannes 10 sagt Jesus, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Vielleicht haben wir noch nicht so oft an Jesus als Priester gedacht. Aber wir werden sehen, dass es wichtig ist und massive Auswirkungen für unser Leben hat. Die Überlegenheit von Jesus als Priester, das ist eine gute Nachricht. Dass Jesus nicht nur König von allen Königen ist, sondern auch Priester ist. Und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus ist in der Lage, endgültig zu retten. Er vergibt die Verfehlungen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und auch die zukünftigen. Wir sehen vielleicht noch all die Unzulänglichkeiten, wenn wir uns selber anschauen oder denken noch an all die Verfehlungen. Aber wenn Gott uns anschaut, sieht er uns als Gerechte. Wir sind mit seiner Gerechtigkeit bekleidet, makellos, um vor dem Thron zu stehen. Das ist erstaunlich. Jesus wirkt auch in uns. Es gibt Sachen, die wir da haben, bevor wir Jesus Leben gegeben haben und die wir nicht mehr machen. Es gibt aber auch Sachen, die wir vorher nicht gemacht haben und die wir jetzt machen. Jesus hat unseren Geist erneuert. Unser Leben wird ihm immer ähnlicher. Und wir werden irgendwann einen neuen Körper bekommen. Jesus lebt immer, um für uns einzustehen. Warum ist das wichtig? Manchmal klagen wir uns selber an. Wir wissen, wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Manche Christen, wenn sie in die Gegenwart von Gott kommen, denken an ihre Verfehlungen und sind sich nicht bewusst, dass Gott das bereits vergeben hat, dass die Schuld gezahlt ist. Sie fühlen, dass sie nicht beten können, so nach dem Motto, Gott wird nicht auf mich hören oder eher auf eine andere Person hören, weil die hat nicht so Sachen in ihrem Leben, wie ich kann. Und darum wird Gott eher auf jemand anderen hören. Oder wir kommen in den Gottesdienst, haben uns vielleicht auf dem Weg vorher noch kurz über irgendetwas genervt und denken, jetzt habe ich nicht das Recht, um meine Hände in die Höhe zu heben oder anzubeten. Genau für solche Selbstanklagen ist Jesus gekommen. Meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sollte aber auch jemand Schuld auf sich laden, dann tritt einer beim Vater für uns ein, der selbst ohne jede Sünde ist, Jesus Christus. Auch wenn unsere Verfehlungen schon vergeben sind, ist es nötig, dass Jesus beim Vater für uns eintritt. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16 heißt, dass wir mutig vor den Thron von Gott kommen können. Und wenn wir kommen, finden wir Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir seine Hilfe brauchen. Gnade bedeutet, das überzukommen, was wir nicht verdient haben. Wir haben Gottes Güte nicht verdient. Gnade ist Gottes Vorzugsbehandlung, seine übermäßige Freundlichkeit. Barmherzigkeit bedeutet, das nicht überzukommen, was wir verdient haben. Urteil, Disziplin. Verfehlungen katapultieren uns nicht automatisch aus Gottes Familie raus. Aber sie sind ein Unterbrecher von unseren Gebeten. Und wenn Jesus vor dem Vater für uns eintritt, dann stelle ich mir das etwa so vor. Beide unterhalten sich und Jesus sagt, ich weiss, dass du wegen dieser Verfehlung nicht auf sie los ist, aber ich bitte dich, gnädig zu sein und ihnen zu geben, was sie nicht verdienen und ihre Gebete zu erhören, weil sie versuchen. Es geht nicht darum, die Verfehlungen zu minimieren. Ich bitte dich, barmherzig zu ihnen zu sein. Er tritt für uns ein, dass wir nicht überkommen, was wir verdient haben, und dass wir überkommen, was wir nicht verdient haben. Im Himmel werden wir Jesus mal dankbar sein, dass er für uns eintritt. Und wir können wahrscheinlich noch gar nicht voll begreifen, was das wirklich bedeutet. Was es heisst, Jesus als unseren Fürsprecher zu haben. Aber im Himmel werden wir es verstehen. Auch wenn wir zu Jesus gehören, kann es sein, dass wir Fehler machen, und für die Fehler tritt Jesus ein. Und dann gibt es noch Anklagen von unserem Feind, vom Satan, wo auch der Ankläger genannt wird. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen: Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Der Ankläger klagt uns ständig an. Und er ist nicht allein, er hat Helfer, das sehen wir im Buch von Daniel im Kapitel 4. Und der Hiob gibt uns einen kleinen Einblick. Eines Tages versammelten sich die Gottessöhne im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du? Fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Und er sagte ihm zu Gott: Gott, der Hiob liebt dich nur, weil du ihm alles gibst. Er hat eine gute Familie, du hast ihn wohlhabend gemacht. Gott, Mensch, liebe dich nur, weil du sie mit Segen bestichst. Jesus handelt als unser himmlischer Anwalt, wenn Satan uns vor Gott anklagt. Jesus ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf den Ehrenplatz im Himmel. Und das ist gut so, weil er uns sonst nicht könnte vertreten. Und darum sagt der Paulus: Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Der Paulus stellt die Frage, die wie eine rechtliche Herausforderung aussieht. Und die Antwort auf die Frage ist: Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Unsere Beziehung mit Gott ist nicht nur eine familiäre, sondern auch eine rechtliche. Am Kreuz hat Gott alle unsere Schuld auf Jesus geladen und hat Jesus für unsere Schuld bestraft. Und weil Jesus die Strafe gezahlt hat, müssen wir die Strafe nicht mehr tragen. Und weil die Strafe gezahlt ist, wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Es gibt viele, die uns anklagen wollen, unter anderem der Widersacher. Und für all die Anklagen, sowohl unsere eigenen, wie auch die von Satan, die uns mit dem Wort anklagen: Du nennst dich Christ? Gott, so eine Person kannst du nicht lieben, er ist der grösste Heuchler. Für solche Sachen tritt Jesus ein. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Jesus tritt für uns ein, für unsere eigenen Anklagen, für die Anklagen von anderen, vom Feind, wo Tag und Nacht kommen. Und weil sie in der Bibel immer wieder erwähnt wird, dass Jesus für uns eintritt, ist es wichtig. Er verteidigt uns. Ein letzter Gedanke. Jesus verteidigt uns nicht nur rechtlich, sondern er betet auch für unsere Schwächen. Unser Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Jesus weiss, was es bedeutet, müde zu sein. Er weiss, was es heisst, hungrig zu sein oder zurückgewiesen zu werden. Es gibt nichts in dem Leben, wo Jesus nicht wüsste, wie es ist. Er betet für uns. In der Nacht, wo Jesus verraten worden ist, sagte Petrus zu Jesus, wenn dich alle verlöhnt, ich verlasse dich nicht. Und Jesus sagt, bevor der Hahn zweimal kräht, hast du dreimal gelügnet, mich zu kennen. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Ähnlich wie beim Hiob. Ich stelle mir so vor, wie Satan sagt, ich möchte ein bisschen Chaos anrichten im Leben der Christen. Und Jesus könnte sagen, keine Chance, er und sie, sie gehören zu mir. Aber manchmal lässt Gott Schwierigkeiten zu, damit wir im Glauben wachsen. Aber Jesus betet, dass wir den Glauben nicht verlieren. Manchmal fragen sich Christen, ist es das wert? Lohnt sich das wirklich? Und wie komme ich da durch? Und was denkt Jesus? Jesus betet, dass wir den Glauben nicht verlieren, dass wir Kraft haben, dass wir weitermachen. Und zum Petrus sagt er dann, wenn du dann zu mir zurückkehrt bist, er sagt nicht, falls du dann zu mir mal zurückkehrst. Und was sagt uns das? Dass die Gebete von Jesus immer erhört werden. Jesus tritt für all die ein, die ihm vertrauen und zu ihm gehören, und er kommt immer ans Ziel. Jesus ist unser Anwalt. Die Gebete von Jesus versagen nie. Seine Gebete werden nie abgelehnt, und weil er für uns betet, werden wir es schaffen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du für uns betest, dass wir mit dir ein Mitglied der Gottheit haben, das für uns eintritt. Wenn wir schwach sind, wenn wir am Kämpfen sind, danke, dass du für uns betest. Amen.